Treue Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir jetzt dürfen dein Wort hören. Merci, dass du den Frank ausgerüstet hast mit deinen Gedanken und dass du ihn möchtest leiten durch deinen Geist am heutigen Morgen. Schenke aber auch, dass unsere Herzen frei sind, um eine Begegnung mit dir zu haben, um zu hören, um unsere Herzen zu öffnen für dich. Nimm alles weg, was im Moment vielleicht auch noch störend ist, was wir hier angebracht haben, wo wir uns vielleicht irgendwo auch noch gefangen sind, die Gedanken. Lass uns zur Ruhe kommen bei dir. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Ich werde auf Schriftsprache umstellen, da wir noch nicht nur Gäste aus dem Jura und auch von Adelboden und von der Ostschweiz haben, genau, sondern auch einen Gast aus Eritrea, und der ist meiner Mundart nicht, kommt er wahrscheinlich nicht nach. Ich hoffe, er schafft es besser mit meiner Schriftsprache. Genau. Wir steigen heute ein in die Apostelgeschichte. Uns war es wichtig, nach dem Thema wirkungsvoll auch gleich mal die erste Gemeinde ein bisschen über die Schulter zu schauen und zu entdecken, wie Jesus im Leben von Menschen, im Leben durch eine Gemeinde wirkt. Vielleicht sind Menschen heute unter uns, die mit der Kirche nicht so viel anfangen können, die vielleicht heute einfach mal in die Kirche geraten sind, jemand hat sie mitgenommen. Und für solche Leute ist die Apostelgeschichte genau das richtige Buch, um einzusteigen. Mal zu entdecken, wie hat sich Gott eigentlich Kirche gedacht, wie hat sich Gott Christsein gedacht. Eigentlich zum Original. Ich hoffe immer noch, wir entdecken auch in unserer Gemeinde viel Original, aber da ist auch schon viel Menschliches drin. Was ich bei der Urkirche erkenne, die waren noch viel näher dran. Und vielleicht sagt der eine oder andere, das kenne ich schon, das mit der Kirche, mit der Religion. Dann entdeck neu heute Morgen, wie Jesus sich Gemeinde, wie Jesus sich Christsein gedacht hat. Und ich glaube auch für uns alten Kirchengänger oder alten christlichen Hasen, lasst uns neu herausfordern von der Apostelgeschichte wieder, vielleicht ganz neu zu entdecken, was Gott uns als Gemeinde, was Gott dir in deinem Leben als Christ zeigen und sagen will, wie er durch dein Leben wirkungsvoll, kraftvoll wirken will. Mein großer Wunsch für diese Zeit, auch für dieses Jahr, da gibt es ganz viele, im Dinge auf meine Familie, im Blick auf Beruf, aber ich trage echt die tiefe Sehnsucht in meinem Herzen, dass Gott durch mein Leben ein Stück Heilsgeschichte und Apostelgeschichte in diesem Jahr schreiben kann. Nicht, weil ich ein guter Pastor bin, sondern weil Gott gut ist und weil Gott durch dich und mich etwas bewegen kann. Weil wir einen mächtigen Gott haben, der Reich Gottes bauen will in deinem Umfeld, in meinem Umfeld. Ich weiß nicht, was du für Wünsche hast im Blick auf dein Christsein. Haben wir überhaupt noch Wünsche? Willst du in deinem Glauben vorwärts kommen oder sagen, ja, Sonntagmorgen Gottesdienst und ein bisschen Gebet reicht mir? Mir reicht das nicht. Und ich möchte uns in dieser Predigtreihe mit der Apostelgeschichte herausfordern, Menschen zu werden, durch die Gott Geschichte schreiben kann. Menschen werden, durch die Gottes Geist wieder ganz neu in die Gesellschaft hineinwirken kann. Und von dieser Grundlage leidenschaftlicher Nachfolge, von dieser Grundlage von begeisterten Christen, lesen wir in der Apostelgeschichte. Und Lukas, der ja schon das Lukas-Evangelium geschrieben hat und so begeistert war von Jesus, der sagt, ich muss gleich weiterschreiben, was kommt jetzt? Bricht das Ganze zusammen und er erlebt, wie Jesus durch seine Apostel, durch seine Jünger wirkt und beginnt Geschichte zu schreiben, beginnt Reich Gottes zu bauen. Er schreibt ganz zu Beginn Apostelgeschichte 1, wir schauen heute Morgen Apostelgeschichte 1, 1 bis 11 an. Die ersten zwei Verse schreibt Lukas. Im ersten Teil meines Berichtes, Das kennen wir aus Lukas-Evangelium. Verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Hier schreibt Lukas von der letzten Begegnung und von den letzten Worten von Jesus, die er seinen Jüngern mitgab. Man könnte fast sagen, eine Art Vermächtnis. Und ich entdecke in diesem Text vor allem zwei konkrete Verheißungen von Jesus, die er seinen Jüngern mitgibt und die damals wie heute auch für uns gelten. Wir werden uns anhand von Apostelgeschichte 1,8 durch den ganzen Text hindurch bewegen, aber für mich ist das der Kern dieser Botschaft, die Jesus hier weitergibt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das Erste, was Jesus hier verheißt, okay, die Farbe kommt nicht. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich möchte dir sagen, du bist ein Zeuge Gottes, wenn Jesus durch seinen Geist in dir lebt. Das war nicht das Ziel zuerst der Jünger. Wenn wir gerade die Verse 6 bis 7 lesen, diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Das israelitische Reich. Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkt zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über dies er allein entscheidet. Jesus war nicht für ein Reich gemäß menschlichen Vorstellungen. Er sagte: Leute, es geht nicht um ein menschliches Reich mit Macht, sondern es geht darum, das Reich Gottes auszubreiten, damit das Reich Gottes entsteht und das nicht durch Macht, sondern durch einfachen Zeugendienst. Menschen, die überzeugt sind, die können Zeugnis ablegen. Und diese Leute waren überzeugt. Lest mal mit mir Vers 3. Sie, die Apostel, die er auserwählt hatten, waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viel überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Auch wenn es solche gab, die damals als Jünger gezweifelt haben, Jesus war 40 Tage noch bei ihnen und gab ihnen, wie wir es hier lesen, überzeugende Beweise dafür, dass er wirklich lebt. Sie haben erfahren, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Sie haben erfahren, dass er am dritten Tag auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Sie haben erfahren, dass Jesus nicht einfach so gestorben ist, sondern um unsere Sünden zu tragen, um uns ewiges Leben zu ermöglichen. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 4,20: Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das sind Zeugen, die überzeugt sind von dem, was sie gehört und gesehen haben. Leute, die hundertprozentig sicher sind und nicht schweigen können. Die sagen: Wir können auf keinen Fall einfach schweigen davon. Die Frage: Bist du auch überzeugt? Reich Gottes entsteht durch überzeugte Zeugen. Bist du überzeugt? Wenn du heute hier morgen hier drin sitzt und sagst: Ich habe immer noch Zweifel, dann geh nicht nach Hause, bis du mit jemandem gesprochen hast und diese Zweifel anhand des Wortes Gottes ausgeräumt hast. Solche Leute kann Jesus nicht brauchen, die einfach nur so ein bisschen mitschwimmen. Sondern wir haben sein Wort, das jeden überzeugt, der darin liest und der diesem Jesus begegnet. Und dann können wir Zeugen sein. Zeugen sein für sein Reich. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann, der in einem Erdbebengebiet unterwegs war. Und plötzlich brach vor ihm eine Brücke zusammen. Er sah gerade, wie zwei Wagen über die Brücke rausfahren, die kaputt war. Stieg aus, versuchte andere Autofahrer aufzuhalten, sagen, halt, halt, die Brücke ist kaputt. Und musste miterleben, wie auch zwei weitere Wagen mit vollem Schuss über die Brücke hinausfuhren. Dann sah er weit hinten einen Autobus mit vielen Passagieren. Und er konnte nicht anders, stand mitten auf die Straße, weil er überzeugt war, weil er etwas gesehen hat und sagt, Leute, das müsst ihr wissen, hier ist die Straße zu Ende. Und ähnlich funktioniert unser Zeugendienst. Jesus hat gezeigt, dass der Weg ins Verderben führt ohne ihn. Und jetzt können wir sagen, okay, dann fahrt mal ruhig weiter. Oder stehen wir hin als Zeugen, die etwas gesehen haben, die erfahren haben, es gibt einen anderen Weg. Und die hinstehen als mutige Zeugen und sagen, stopp, halt, hier geht's ins Verderben. Bist du überzeugt, um ein Zeuge von Jesus zu sein? Und wie sieht das konkret in deinem Leben aus? Erfahren Menschen in deinem Umfeld, am Arbeitsplatz, bei deinem Hobby, etwas davon, dass da jemand mutig hinsteht, sagt, halt, stopp, falsche Richtung. Zeuge sein heißt natürlich auch den Platz finden, der Gott dir gegeben hat. Wir sind nicht überall die richtigen Zeugen. Vielleicht ruft mal wieder jemand auf und sagt, kommt, wir gehen auf die Straße. Vielleicht ist das dein Ding, vielleicht braucht dich Gott dort, hat dich ausgerüstet. Dann geh dorthin, weil du dort Zeuge sein kannst. Ein anderer ist vielleicht mehr Zeuge durch seine Bachkünste, weil die so himmlisch sind. Einfach weil jemand darin Gott begegnen kann, weil du dadurch Zeuge sein kannst. Frederik Büchner, ein Pfarrer, schrieb einmal, der Schwerpunkt meiner Aufgabe oder meines Zeugendienst liegt idealerweise dort, wo die Tätigkeit, die mir am meisten Freude bereitet, mit einer echten Not in dieser Welt zusammentrifft. Hier gehörst du hin. Weißt du, wo Gott dich als sein Zeuge hingestellt hast? Weißt du, wo Gott dich als Zeuge gebrauchen will? Ich bin erstaunt, Zeuge sein hat Folgen. Da, wo wir Zeugen sind, da bewegt sich etwas. Wenn wir die 2000 Jahre von den ersten Christen bis heute beobachten, was sich da verändert hat. Weite Teile der damals griechisch-römischen Kultur wurden durch die christliche Kultur ersetzt. Es wurden Werte ersetzt mit neuen christlichen Werten. Wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn nicht Christus durch mutige Zeugen bis hin nach Europa eine Kultur verändert hätte. Neue Werte hineingebracht hätte, Werte von Barmherzigkeit, Werte wie Gleichwertigkeit, im Sinn, jeder Mensch ist ein Bild Gottes. Werte wie Großzügigkeit, auch mit Geld und Besitz, Werte wie Treue in der Ehe, Werte wie Nächstenliebe. Und auch nach bald 2000 Jahren hat das Christentum weltweit gesehen nicht an Kraft verloren. Leider entdecken wir die Kraft vor allem auf anderen Kontinenten als in Europa. in Asien, Afrika, Südamerika, wo das Zeugnis bis heute Menschen verändert, Werte verändert. Ich habe einen Bericht gelesen von China. Nach Schätzung kommen in China jährlich über 1 Million Menschen trotz Unterdrückung zum Glauben an Jesus Christus. Man spricht heute von ca. 130 Millionen wiedergeborenen Christen in China, weil Menschen Zeugen waren. Das sind bald 10% der 1,4 Milliarden Menschen, welche in China leben. In China wird heute ein Stück Apostelgeschichte wahr. China hat kürzlich offiziell eingestanden, dass es nun mehr Christen als Mitglieder der kommunistischen Partei gibt. Wow! Der positive Effekt des christlichen Glaubens wird auch in Bereichen von Politik und Wirtschaft wahrgenommen. Die Chinesische Akademie für Sozialwissenschaft, Dr. Wu, hat das studiert und hat einen entscheidenden Faktor des Erfolgs der westlichen Wirtschaft festgestellt. Ein Wort: Christentum. Wow! Weil Menschen Zeugen waren für dieses Wort und sagen, wenn wir danach leben, dann wird das Leben gelingen, dann wird deine Arbeit gelingen. Da wird nicht einfach nur ein bisschen Sonntag und schön, sondern das hat Einfluss in unseren Alltag hinein. Das, weil Menschen mutig waren, Zeugnis abzulegen, bereit waren, Zeuge zu sein, überzeugt waren, dass Jesus auch heute noch Leben verändert und erneuert. Spannend ist Matthew Perry, ein Journalist der Times, stammt ursprünglich aus Malawi. Das ist Südostafrika. Und nach 45 Jahren in Amerika hat er erstmals wieder Afrika besucht und einen Artikel geschrieben, der lautet: Als Atheist glaube ich wirklich, dass Afrika Gott braucht. Als Atheist glaube ich, dass Afrika Gott glaubt. Er schreibt dann weiter über seine Beobachtungen aus seiner atheistischen Weltanschauung und stellt fest: In Afrika verändert das Christentum das Herz der Menschen. Es bringt geistliche Veränderung. Die Wiedergeburt ist real. Die Veränderung ist gut. Dann berichtet er detailliert über seine Beobachten und schließt dann mit der Feststellung ab: Wenn man das Christentum aus der afrikanischen Gleichung entfernen würde, bliebe dem Kontinent nur eine unheilvolle Mischung aus Nike, Medizinmännern, Handy und Macheten. Geht nachher zu Kari, vielleicht passt etwas von dem auch in seinen Beobachtungen in Afrika. Aber das ist die Beobachtungen eines Atheisten, und er sagt, da waren Menschen Zeugen für diesen Gott und es hat dieses Land verändert im positiven Sinn. Und nicht nur Afrika und China brauchen Gott, sondern auch wir brauchen Gott. Ich glaube, wir gehören heute zum Ende der Erde. Zu einem der unreichsten Gebieten, das zwar christianisiert ist und noch viele positive Werte hat, aber die in meinen Augen immer mehr den Bach runtergehen. Und wir haben es nötig, dass heute Menschen bereit sind, Zeugen zu sein, wie Jesus damals die Apostel aufgerufen haben. Zeugen zu sein aus Überzeugung, weil Jesus lebt und auch hier vieles bewegen kann. Jetzt können wir sagen, okay, jetzt sind wir Zeugen. Jetzt machen wir mal wieder was. Aber ich glaube, wir können nichts tun. Und vergiss es mit selbstgemachten Aktionen. Und heute Nachmittag lache ich noch gleich den Nachbar ein und sage dem mal, dass Jesus das Beste ist. Vielleicht ist es dran. Ich will dich nicht daran hindern. Aber wenn wir den Text lesen, dann merken wir, ihr seid Zeugen aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und im Text lesen wir, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen. Nicht seid Zeugen, tut, macht, sondern wartet. Und wenn Gottes Geist in euer Leben hineinkommt, sagt er den Jüngern, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen. Das wird etwas verändern. Nicht unsere Überzeugung, sondern dass Gottes Geist in uns diese Überzeugung wachsen lässt und diese durch seine Kraft, durch uns etwas verändert in dieser Welt. Ihr werdet Kraft empfangen. Das ist das Versprechen von Jesus. Und vorher zeigt er auf in Vers 4 bis 5, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Dieses Wort lesen wir in Lukas 3,16. Johannes erklärt, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Doch wie geschieht das heute? Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Bis heute wird dies nicht immer von allen gleich verstanden. Die einen gehen davon aus, dass es bei der Bekehrung und Wiedergeburt geschieht, die anderen, dass es eine besondere Erfahrung ist. Ich selber bin davon überzeugt, wenn jemand in seinem Leben Buße tut, wenn jemand, wie es dieser Text, wir werden Ende März über diesen Text noch genauer nachdenken, wenn er mit Heiligem Geist und mit Feuer getauft ist, den Begriff Feuer werden wir noch miteinander anschauen, dann hat Gottes Geist Raum in unserem Leben. Da, wo wir alles Falsche Gott hingeben, da, wo wir unser Leben mit Haut und Haaren Gott zur Verfügung stellen, da kommt Gottes Geist in unser Leben mit seiner Kraft. Wenn du Jesus deine Sünden bekannt hast und dein Leben eingeladen hast, dann hat dir Gott schon längst die Kraft gegeben. Es ist dieselbe Kraft, die ihn vom Tod auferweckt hat, dieselbe Kraft, durch die er geheilt hat, dieselbe Kraft, durch die er Menschen von Dämonen befreit hat, dieselbe Kraft, durch die er vollmächtig gepredigt hat. Wow, vielleicht sagst du jetzt, ja genau, solche Kraft habe ich nötig. Ich habe da so meine Probleme an dem Arbeitsplatz, da wäre ein so ein bisschen Heiliggeistschub mal schon ein bisschen gut. Und mit der Familie, da wäre es auch gut, ein bisschen mehr Kraft zu haben. In der Belastung, im Alltag oder in der Pflege vielleicht eines Angehörigen. Doch halt! Was steht in unserem Text? Wozu ist die Kraft da? Ich glaube, wir machen hier oft einen Fehler. Warum ist unser Zeugnis oft so kraftlos? Wir denken, dass die Kraft unser Leben erleichtern sollte. Ich erlebe immer wieder Christen, die sagen, oh Gott, schenk mir ein bisschen Kraft, ich bin gerade so müde und ich bräuchte ein bisschen mehr. Ich denke, das Gebet ist nicht unbedingt falsch. Aber Gottes Geist will uns zu Zeugen machen und dafür gibt er uns Kraft. Und nicht einfach, dass wir so ein bisschen ein christliches Schmuseleben leben können, sagen, ah, es ist so wohl, Christ zu sein. Gibt doch nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres. Aber wir haben einen Auftrag und nicht einfach nur den Auftrag, ein bisschen es uns gut gehen zu lassen. Und oft habe ich Angst, dass es uns oft bei all den Gebeten vor allem um uns geht, dass es uns leichter wird und so weiter. Gott erspart uns keine Niederlagen in unserem Leben. Er ist nicht der Gott, der den großen Schneepflug vor seinen Karren spannt und dann sagt, jetzt mache ich euch eine gerade Autobahn und ihr könnt einfach ein bisschen gemütlich hinterherfahren. Wie oft wünschen wir uns, dass der Geist Gottes vor allem Rückenwind ist und so gemütlich durchs Leben stößt. Aber Gottes Geist ist oft gerade der Wind, der von der Seite kommt und uns herausfordert und uns nicht einfach nur vor Schwierigkeiten im Alltag bewahrt, aber die Kraft schenkt, in diesen Herausforderungen anders bestehen zu können. Und gerade in diesen Herausforderungen drin ein kraftvolles Zeugnis zu geben, weil andere Menschen in unserem Leben, das nicht nur besser läuft als bei den Menschen in der Welt, erkennen, wow, da ist etwas anders. Da ist eine Kraft, die man sich nicht erklären kann, die man sich nicht einfach irgendwo abschneiden kann, sondern eine Kraft, die von innen heraus in diesen Menschen wirkt und sie zum Zeugnis setzt für einen lebendigen Gott. Es geht nicht darum zu sagen, wow, heute fühle ich mich so richtig stark. Die Predigt muss so richtig stark sein, weil ich stark bin. Dann wird das Ganze nichts. Christus muss stark sein. Und es geht darum, dass heute hier, aber auch in der Welt Menschen berührt werden, nicht durch mich, sondern durch Gottes Geist, durch die Kraft, durch seine Kraft, nicht durch meine Kraft. Wir werden in dieser Welt nichts bewegen. Wir werden keine kraftvollen Zeugen sein, wenn wir es tun, weil wir das Gefühl haben, okay, man muss mal wieder. Eine Lüge ist, wir denken, dass wir es mit unserer Kraft und oft auch für unser Reich tun sollen. Wie viel wird in christlichen Gemeinden am eigenen Reich herumgedoktert? Ich ertappe mich selbst bei meiner Aufgabe, immer wieder und sage, Frank, baust du jetzt dein Reich oder baue ich Gottes Reich? Für was setze ich mich jetzt ein? Nächste Woche steht eine Woche an, wo vor allem meine Mehrheit des Terminkalenders eingetragen ist, Homepage erstellen. Und ich denke, Herr, wie kann deine Kraft durch unsere Homepage wirksam werden? Was mache ich da eigentlich? Walter hat gute Vorarbeit geleistet. Und ich darf jetzt noch den Rest füllen. Und ich habe gesagt, Herr, schenk mir viel Freude, viel Motivation und den Rest überlasse ich deiner Kraft. Ihr könnt nächste Woche mal für die Homepage beten, damit Gottes Geist kraftvoll dadurch wirken kann. Ich traue es ihm zu. Aber nicht indem ich sage, wow, Leute, wir haben eine neue Homepage, da wird gar nichts passieren. Sondern weil ich Gottes Geist zutraue, dass er durch diese Seite den ein oder anderen Menschen erreichen kann und ihn hier hinführt oder ihn erleben lässt, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ein Denkfehler ist auch, dass es vor allem auf unseren Verstand ankommt, statt auf das Warten und Hören auf Gottes Geist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen verlernt haben, auf Gott zu hören, auf Gottes Geist zu hören. Mal ehrlich, weißt du, wie es sich anhört, wenn Gott zu dir spricht? Weißt du, wie er zu dir spricht, wie er in deinem Alltag unmittelbar zu dir reden kann, sagen, hey, hier ist dieser Weg dran. Und wie oft handeln wir einfach nach unserem Verstand, nach unserem Gutdünken, nichts gegen unseren Verstand. Aber die Kraft Gottes wird oft so nicht wirksam in unserem Leben, weil wir nicht bereit sind, mal zu warten, mal hinzusitzen, mal zur Ruhe zu kommen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich hätte 1000 Ideen. Und Jesus sagt, cool bleiben, runterfahren. Bist du bereit, auf mich zu hören? Ja, schon. Oh, Leute, ich kenne diesen Dialog. Und dann bereit zu sein, zu warten. Hier hat Jesus seinen Jüngern gesagt, in Vers 4 und 5, wartet, bis Gottes Geist kommt. Die hätten ja gleich losrennen können, sagen, hey Leute, wir haben etwas so Fantastisches gesehen. Wir werden nächsten Sonntag darauf, in 3 Wochen darauf zurückkommen, wenn wir weiterfahren. Die haben einfach gewartet und gebetet, bis Gottes Geist kam. Und ich habe oft den Verdacht, dass wir Gottes Geist vorausrennen. Wir denken, dass die Kraft einfach automatisch da ist, statt durch ein Leben der Hingabe und Buße. Ein Denkfehler, den ich auch mir immer wieder sagen muss. Paulus sagt den Ephesern, betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Und das haben sie immer wieder erlebt, lesen wir auch in der Apostelgeschichte, dass Gottes Geist wieder wirken konnte. Aber ich behaupte einmal, durch ein Leben der Buße und der Hingabe, da wo Menschen bereit sind, nicht einfach ihr Christsein so dahinplättern zu lassen, sondern immer wieder ihr Leben zu überprüfen und zu fragen, wo hindert mein Leben, wo hindert Schuld, dass Gottes Geist wirklich in meinem Leben Raum bekommt und kraftvoll wirken kann. Ich weiß noch, zu meiner Jugend hat man gesagt, wenn du eine Sünde machst und die nicht sofort in Ordnung bringst, dann kommst du nicht in den Himmel. Leute, was wir damals gebetet haben und Buße getan haben, das erlebe ich heute praktisch nicht mehr. Aber ich denke, so vieles bleibt in unserem Leben auf der Strecke, weil wir Dinge nicht in Ordnung bringen, weil Dinge ungeklärt sind, oftmals in Beziehungen. Wann hast du das letzte Mal deinen Ehepartner um Vergebung gebeten, um Buße getan? Sagt, ich habe falsch gehandelt. Ich muss das leider diese Woche tun. War ein mühsamer Konflikt. Aber um Vergebung zu bitten, zu sagen, hey, es war nicht in Ordnung. Auch wenn ich 1000 Ausreden gehabt habe, sie haben mich gerade aus dem Schlaf gerissen und aus dem Mittagsschlaf und ich war echt grantig und... Aber es war falsch. Ich habe nicht richtig gehandelt. Um Buße zu tun und sagen, hey, es tut mir leid. Und so vieles in unserem Leben läuft nicht so, wie es Gott will. Und Buße tun heißt nicht einfach, sorry Gott, bis morgen wieder. Sondern sagen, Herr, durch deine Kraft kannst du mich in diesem Bereich verändern. Ich will nicht nur umkehren und sagen, morgen mache ich es wieder, sondern ich will deine Kraft erfahren, die in mir lebt. Leute, der Heilige Geist lebt in dir, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wenn du ihm Raum gelassen hast. Und dann such dir vielleicht jemanden, der du dir an die Seite holst und sagst, Leute, jetzt wollen wir mal wirklich erfahren, wirklich Umkehr leben und nicht nur davon reden. Und ein letztes Problem, wir glauben nicht wirklich, dass die Kraft des Heiligen Geistes durch uns wirkt. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Glaubst du, dass Gott Wort hält? Er hält Wort. Die Frage ist nur, bist du bereit dazu, auch wirklich als Zeuge in die Welt zu gehen? Bist du bereit, dich von diesem Text herausfordern zu lassen und sagen, Jesus hat gesagt, ihr seid Zeugen und ich werde euch die Kraft geben. Stehen wir hin und bezeugen diesen Gott nicht, weil es wir müssen, sondern weil wir wie die ersten Jünger gar nicht anders können. Weil uns dieser Jesus und das, was er für uns am Kreuz getan hat, einfach immer wieder aufs Neue überwältigt. Und vielleicht müssen wir zuerst wieder ans Kreuz gehen und sagen, Herr Jesus, überwältige mich wieder neu von deiner Botschaft, von Evangelium, davon, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Vielleicht muss er uns neu überwältigen durch das, was er in deinem Leben vielleicht zuerst noch tun muss, bevor dass du als Zeuge in der Welt stehen kannst. Aber er will es tun und will durch dich Zeugnis abgeben und noch heute die Welt verändern. Wir brauchen nicht, um Kraft zu beten. Die haben wir schon. Die ist da. Wir lesen in Apostelgeschichte 4,29. Ich greife da eine Predigt von Kari vor, aber er wird dann dort einhängen. Und bis dahin habt ihr es wahrscheinlich wieder vergessen. Apostelgeschichte 4,29 und 4,30. Schaut mal, wie die Leute dort beten. Die beten nicht um Kraft, sondern sagen: Nun, Herr, höre ihre Drohungen. Sie waren gerade aus dem Knast herausgekommen und sagen dann: Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Sie sagt nicht: Ach Herr, wir sind so echt kaputt. Wir kommen gerade aus dem Gefängnis und haben so Angst. Und Herr, schenk Kraft, dass wir wieder irgendwo den nächsten Tag schaffen. Sie sagt: Nein, Gott, wir sind Zeugen, schenk uns, dass wir ohne Angst von dir weitersagen können. Das ist der Auftrag der ersten Christen. Zeugen zu sein und sagen: Zeig deine Macht, lass Heilung, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Mach uns zu Zeugen. Mach uns zu Zeugen, dass deine Kraft sich mächtig erweist in unserem Leben. Der Heilige Geist ist in deinem Leben, damit du Zeuge für Jesus sein kannst. Zeuge zu sein, zeigt sich dann bei allen ganz unterschiedlich. Aber lass dich heute herausfordern, damit Jesus wieder Wirkung gewinnt durch seinen Geist in deinem Leben. Und das beginnt damit, dass du Apostelgeschichte 1,8 als Realität erkennst. Nicht als netten Satz, der sagt: Ach ja, ihr sollt Zeugen sein und da kommt noch irgendeiner, der gibt ein bisschen Kraft. Und ach ja, wir haben ja eine Gemeinde, die macht irgendetwas so. Nein, du bist herausgefordert. Ich bin herausgefordert, Zeuge zu sein und mir von ihm zeigen zu lassen, wo er mich hingestellt hat. Und dort mit seiner Kraft zu rechnen und mutig vielleicht mal einen Schritt zu machen, den ich mir nicht zutraue. Aber an Gott glaube, dass diese Kraft in und durch mich wirksam sein kann. Und dies machen wir nicht einfach heute nach dem Gottesdienst oder vielleicht nächste Woche kurz einmal, sondern bis er wiederkommt. Er sagt sogar im Vers 8, überall auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und ich würde sagen, Jesus würde heute sagen: Europa, ihr seid echt am Ende der Welt. Und die ganze Welt kommt im Moment nach Europa, also wir haben eigentlich hier relativ viel zu tun. Überall. Und er sagt dann in Vers 9 und 11, sagt nicht mehr Jesus, sondern die Engel, die dort kommen. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihnen Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblicken, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Wir sind herausgefordert, Zeugen zu sein, bis Jesus wiederkommt. Und nicht einfach ein bisschen in den Himmel zu blicken und sagen: Ach, so schön, das ist auch gut. Uns zu freuen auf das, was uns kommt, das lässt uns auch Zeugen sein. Aber nicht einfach stehen zu bleiben, sondern uns immer wieder neu auf diesen Gott einzulassen. Auf ihn zu warten, ruhig zu werden, zu fragen: Herr, was ist in meinem Leben dran? Wo kann ich für dich Zeuge sein? Manchmal brauchen wir vielleicht auch einen Engel, vielleicht auch einen menschlichen, der uns vielleicht da oder dort wachrüttelt und sagt: Hör auf mit deinen Träumereien. Übergib dein Leben wieder ganz Jesus, dass er durch dein Leben wirken kann. Du und ich, wir sind der Mann auf der Brücke. Wir sind der Mann, der warnt Menschen davor, dass sie in den Abgrund gehen. Bist du der Mann oder die Frau, die dort steht, die mutig Zeugnis gibt, weil sie überzeugt ist, dass auch heute noch Menschen verloren gehen und dass es einen Weg gibt, Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen Gast hier und kennst Jesus noch gar nicht. Dann lade ich dich ein, komm an Schluss zu mir, wenn es dich bewegt und du diesen Jesus kennenlernen willst, der Kraft schenkt. 2000 Jahre nach Christi Himmelfahrt, wir hier in Thun, eine kleine Gemeinde, leben wir als Zeugen für Gottes Reich? Leben wir als Zeugen aus seiner Kraft, durch die Kraft seines Geistes? Und sind wir Zeugen, bis er wiederkommt? Bis er wiederkommt, kann noch lange oder kurz gehen. Aber wir werden schnell mal ausgepowert sein, wenn wir es aus der eigenen Kraft tun. Aber wenn er durch uns wirksam wird, dann werden wir auch den Schnauf haben, bis er wiederkommt. Wir sind heute auf einer Reise mit der Geschichte von Jesus, von seiner Gemeinde, durch die Kraft seines Geistes gestartet. Und das gilt es vor allem mal wieder für wahr zu halten. Nicht nur zu wissen, da gibt es noch eine Kraft. Und ich möchte euch heute ermutigen, dies für euch festzumachen. Ich habe euch einen Zettel vorbereitet. Da steht, als der Heilige Geist auf Frank, auf dich, es hat eine Zeile, wo du dich eintragen, herabgekommen ist, hat der Frank mit seiner Kraft ausgerüstet. Und das befähigt Frank dazu, Zeuge von Jesus zu sein in Thun und Umgebung und bis ans Ende der Welt, bis Jesus wiederkommt. Nimm diesen Zettel mit, schreib deinen Namen ein und lies ihn am Morgen, wenn du aufstehst und am Abend, wenn du ins Bett gehst. Und bitte Jesus darum, dass diese Wahrheit in dein Herz sinkt und dass es dich aus Überzeugung Christ sein lässt, als Zeuge, der nicht aus seiner Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes in dieser Welt lebt. Und dann kann ich dir sagen, du musst gar nicht viel tun, weil er es tut. Oft tun wir zu viel. Und er kommt immer, er kommt nicht zu spät, aber was will er noch tun? Lass uns doch kurz aufstehen und miteinander beten. Ja, Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du durch deinen Geist in meinem Leben lebst. Dass deine Kraft in meinem Leben vollkommen da ist. Und schenkt, dass wir nicht diesen Lügen auf den Leim gehen, die uns sagen, ja, tu mal etwas, mach mal etwas. Die uns vor allem auf uns selber hören lassen, sondern wo wir immer wieder neu aus der Abhängigkeit zu dir in diesem Alltag stehen, wo du uns hineingestellt hast, an den Arbeitsplatz, in die Familie, damit deine Kraft durch uns zum Ausdruck kommt. Damit andere Menschen nicht durch unsere Anstrengung, sondern durch das, was du tust, dürfen erkennen. Wir haben einen lebendigen Gott. Und lass uns nicht Pfingsten erleben, weil wir eine grosse Gemeinde werden, sondern weil du dein Reich bauen willst, weil du es auf dem Herzen hast, dass Menschen dich dürfen lernen kennen, dass Menschen nicht ewig verloren gehen, dass Menschen dürfen erfahren, was für ein geniales Leben das du uns anzubieten hast. Und schenke uns Mut, in unserem Alltag Zeuge zu sein für dich und bestätige dein Evangelium an unserem Leben durch deine Kraft, durch Zeichen und Wunder. Wir sind heute nicht an einem anderen Ort als vor 2000 Jahren. Deine Macht und Kraft ist gleich und wir wissen erfahren, da wo sie dazu dienen, damit dein Reich gebaut wird, da wo sie dazu dienen, dass du verherrlicht wirst. Amen. Ihr dürft wieder absitzen, wir werden jetzt ein Lied hören und während dieser Zeit könnt ihr den Körbli durchgeben. Ihr habt hier vorne ein Körbli, könnt es durchgeben, dürft so ein Zettel nehmen, füllt es daheim mal aus für euch und lasst euch die Wahrheit